Es geht weiter mit Teil 2 von Kapitel 10, die Gefechtsbedingungen neu definieren, aus dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen von George K. Simon. Zur Erinnerung, wir befinden uns in diesem 10. Kapitel, die Gefechtsbedingungen neu definieren. Dort gab es 6 Punkte, wie man ja gut mit diesen Manipulierer umgehen kann. Und da war der 6. Punkt Wissen, wann man in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Machtposition aufrechterhalten und Stärke zeigen kann. Und da hieß es im Text, investieren Sie Ihre Energie dort, wo Sie etwas bewirken können. Und da gab es dann wiederum 14 Unterpunkte, was man eben machen kann, wenn man mit einem Manipulierer zu tun hat. Und der letzte Satz hieß, ne, ich nenne sie Werkzeuge zur persönlichen Stärkung, weil sie dazu beitragen, dass man in einer zwischenmenschlichen Beziehung eine stärkere Position einnehmen kann. Und jetzt folgen eben 14 Punkte, wie man eben diese stärkere Position einnehmen kann. Erstens, keine Rechtfertigungen und Ausreden akzeptieren. Fallen Sie nicht auf eine der vielen Begründungen, in Klammern Rechtfertigungen, herein, die jemand für sein aggressives oder versteckt aggressives Verhalten gibt. Wenn jemand sich unangemessen verhält, dann spielt es keine Rolle, welche Gründe er dafür angibt. Das Ergebnis rechtfertigt nie die Mittel. Also egal, wie überzeugend sich eine solche Erklärung für unkorrektes Verhalten auch anhört, akzeptieren Sie sie nicht. Denken Sie immer daran, dass die Person, die diese Entschuldigung anführt, versucht, auf einer Position zu beharren, von der sie abweichen sollte. Von dem Augenblick an, wo sie anfängt zu erklären, sträubt sie sich dagegen, sich ihnen unterzuordnen und kämpft darum, sie ihrerseits dazu zu bringen, sich unterzuordnen. Sprechen Sie mit dem Betroffenen direkt über sein unkorrektes Verhalten und bezeichnen Sie es auch als solches. Lassen Sie Ihren Manipulierer wissen, dass Sie es zwar respektieren, dass er sehr darum kämpft, dass Sie ihm sein Verhalten verzeihen, aber machen Sie auch deutlich, dass Sie sich durch seine Rechtfertigungen nicht beeinflussen lassen und diese nicht akzeptieren werden. In der Geschichte von Mary und Joe glaubte Mary tief in ihrem Inneren schon, dass es Joe übertriebene Forderungen waren, die das eigentliche Problem darstellten. Doch sie war viel zu sehr in seine Rechtfertigungen und ihre von ihm ausgelösten Schuld- und Schamgefühle verwickelt, als dass sie ihn direkt mit seinem Verhalten hätte konfrontieren können. Doch am Ende machte sie ihren Standpunkt deutlich. Sie sagte Joe ungefähr Folgendes: Joe, ich glaube, dass du von Lisa zu viel verlangst und ich glaube, dass das rücksichtslos ist. Ich werde dich dabei nicht länger unterstützen. Es ist mir egal, dass du vielleicht gute Gründe für dein Verhalten hast. Meiner Meinung nach bist du zu weit gegangen. Indem sie Joe mit seiner Unflexibilität und seiner Rücksichtslosigkeit konfrontierte, hatte Mary sein Verhalten als aggressiv und schädlich bezeichnet. Sie sagte ihm, dass seine Erklärungen für sie keine Rolle spielten und auf diese Weise blieb sie bei der eigentlichen Sache, seinem unangemessenen Verhalten, das Thema im Kopf zu behalten und nicht durch die Taktik der Rechtfertigung verwirrt zu werden, hat Mary geholfen, bezüglich ihrer eigenen Position sicherer und selbstbewusster zu werden. Werkzeug Nummer 2. Beurteilen Sie Verhalten, nicht die Absicht, die dahinter steckt. Versuchen Sie nicht, Gedanken zu lesen oder zu raten, warum jemand etwas tut, vor allem dann nicht, wenn das Verhalten unangemessen ist. Sie werden es nie genau wissen und am Ende spielt es auch gar keine Rolle. Darüber nachzugrübeln, was sich der Angreifer wohl denkt, ist eine gute Möglichkeit, Sie vom eigentlichen Thema abzulenken. Beurteilen Sie das Verhalten selbst. Wenn das, was jemand tut, in irgendeiner Art schädlich ist, widmen Sie sich diesem Problem und konzentrieren Sie sich nur darauf. Als Jenny aus dem Beispiel von Jenny und Amanda zum ersten Mal in meine Praxis kam, versuchte sie ständig herauszufinden, was Amanda meinte oder beabsichtigte, wenn sie sich auffällig verhielt. Das war vor allem dann der Fall, wenn es um Amandas beleidigende Äußerungen ging. Ich weiß noch, was Jenny mir sagte. Wenn Amanda mich anschreit und mir sagt, dass sie mich hasst, dann will sie mich damit eigentlich nicht verletzen, glaube ich. Ich glaube, sie fühlt sich verletzt, weil sie ihren Vater vermisst und es keinen anderen Menschen gibt, an dem sie ihre Gefühle auslassen kann. Doch obwohl es sich herausstellte, dass auch ein wenig Wahrheit in dem steckte, was Jenny sagte, spielte das für das eigentliche Thema Amandas offene oder versteckte Aggressivität keine Rolle. Jenny hatte unbeabsichtigt den Eindruck bestätigt, dass Amandas Verhalten so lange auf andere einzuschlagen, bis diese sich ihrem Willen beugten und das taten, was sie wollte, in Ordnung war. Darüber hinaus hatte sie dadurch, dass sie sich darauf konzentrierte, übersehen, und das war Amandas eigentliche Absicht gewesen, dass Amanda in erster Linie einen Angriff gegen sie startete. Und genau so funktioniert Manipulation. Man übersieht die inhärente Aggressivität in den Taktiken des anderen. Amanda und ihre Mutter beschäftigten sich schließlich mit den Problemen, über die Jenny so lange spekuliert hatte, und es gelang ihnen, einige davon zu lösen. Aber das konnte erst geschehen, nachdem Amanda ihre ungezügelte Aggressivität besser unter Kontrolle hatte. Werkzeug Nummer 3. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Machen Sie sich Ihre eigenen Ziele deutlich und verlieren Sie diese nicht aus den Augen. Seien Sie sich darüber im Klaren, was Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in einer bestimmten Situation sind. Es ist schlimm genug, dass Sie nie genau wissen, was der Manipulierer als nächstes tut. Aber wenn Sie sich auch über Ihre eigenen Ziele täuschen, dann sitzen Sie in einer doppelten Zwickmühle. In der Geschichte von Janine und Bill war Janines großes Bedürfnis, sich wertgeschätzt und respektiert zu fühlen. Das war ihre Antriebsfeder. Und da sie wenig oder gar keine Achtung vor sich selbst hatte, brauchte sie für ihr Selbstbewusstsein die Bestätigungen von anderen. Als Bill ihr dann sagte, dass er und ihre Kinder sie brauchten, war sie leicht zu manipulieren. Bill wusste genau, welche Seiten er bei Janine anschlagen musste. Alles, was er zu tun hatte, war die Note Anerkennung anzuschlagen, damit sie wunschgemäß reagierte. Während der Therapie erkannte Janine, wie sehr sie Anerkennung brauchte. Sie erkannte auch, dass sie dadurch, indem sie ständig bei anderen, vor allem bei Bill, nach Bestätigung suchte, sich viele Möglichkeiten beraubt hatte, Selbstachtung zu entwickeln. Viele Male endete es damit, dass sie die Dinge tat, die ihr Bills Anerkennung brachten und auf die sie anschließend überhaupt nicht stolz sein konnte. Es gab Zeiten, da war sie zu ihm zurückgekehrt, nachdem sie ihn dabei erwischt hatte, wie er sie betrog. Das war, nachdem er ihr gesagt hatte, dass sie ihm viel mehr bedeutete als alle anderen und er sich nie nach anderen Frauen umgeschaut hätte, wenn sie ihm mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Ein anderes Mal verwehrte sie sich die Möglichkeit, einen höheren Schulabschluss nachzuholen, weil er ihr erzählte, dass es ihm so viel bedeutete, auch jetzt, wo die Kinder aus dem Gröbsten heraus wären, eine Vollzeit-Ehefrau und Haushaltsmanagerin im Haus zu haben. Am Ende der Therapie erkannte sie, dass ihr Verhalten ein einziger Teufelskreis der Selbstverteidigung war. Indem sie ständig Dinge tat, für die sie sich selbst hasste, steigerte sie ihr Bedürfnis nach Anerkennung. Schließlich erkannte sie, dass Bill nur auf seine eigenen Bedürfnisse achtete und sie jahrelang manipuliert hatte, indem er ihr immer dann Anerkennung entgegenbrachte, wenn sie das tat, was er wollte. Werkzeug Nummer 4. Setzen Sie sich persönliche Grenzen. Wenn man sich für zwischenmenschliche Beziehungen stärken will, muss man zwei Grenzen für sein Verhalten festlegen. Zunächst müssen Sie entscheiden, welches Verhalten Sie beim anderen tolerieren wollen, bevor Sie Gegenmaßnahmen ergreifen oder sich von dieser Person trennen. Dann müssen Sie sich entscheiden, für welche Maßnahmen Sie beide bereit und in der Lage sind, sie zu ergreifen, damit Ihre Beziehung besser funktioniert. In der Geschichte von Jean und James hatte Jean oft den Wunsch, James zu sagen, dass sie es nicht länger tolerieren würde, dass er seine Familie so vernachlässige. Aber sie tat es nicht. Sie versäumte es, nicht nur Grenzen für sein Verhalten festzulegen, sondern auch vernünftige Grenzen für sich selbst aufzustellen. Das heißt, sie fällte keine Entscheidung darüber, wie groß die Belastung, die die alleinige Verantwortung für die Familie mit sich brachte, noch werden durfte. Am Ende stellte Jean in beiden Bereichen ein paar Grenzen auf. Obwohl das Schicksal seine Hand im Spiel hatte und James auf seinen alten Posten zurückversetzt wurde, ließ Jean ihn wissen, dass sie in der Zukunft keine Versuche seinerseits in der Hierarchie der Kirchenverwaltung nach oben zu kommen unterstützen würde, wenn er nicht seinen Verpflichtungen als Ehemann und Vater nachkäme. Sie machte außerdem deutlich, dass sie sich nie wieder so sehr manipulieren ließe, einen übermäßig großen Anteil der Verpflichtung, das Familien- und Eheleben aufrechtzuerhalten, allein zu übernehmen. Werkzeug Nummer 5. Stellen Sie direkte Forderungen. Wenn Sie etwas fordern, seien Sie sich darüber im Klaren, was Sie wollen. Benutzen Sie Ich-Aussagen. Vermeiden Sie Verallgemeinerungen. Sagen Sie genau, was Ihnen nicht gefällt, was Sie vom anderen erwarten und was Sie von ihm wollen. Benutzen Sie Aussagen wie »Ich möchte, dass du« oder »Ich möchte, dass du nicht mehr«. In der Geschichte von Janine und Bill wollte Janine ein wenig Zeit für sich, um sich über ihre Gefühle und den Stand ihrer Ehe klar zu werden. Doch sie sagte Bill nicht genau, was sie von ihm wollte. Sie hätte sagen können, ich möchte 4 Wochen lang alleine sein. Ich möchte, dass du mich während dieser Zeit nicht anrufst. In ganz dringenden Notfällen kannst du meine Mutter anrufen. Wenn sie ihre Wünsche konkret äußern, hat das 2 Vorteile. Erstens bleibt ihrem Manipulierer wenig Interpretationsmöglichkeit über das, was sie von ihm erwarten. Zweitens, sie wissen, wenn sie keine direkte, vernünftige Antwort auf eine direkte, vernünftige Forderung bekommen, dass der Manipulierer mit ihnen kämpft, nicht vorhat zu kooperieren und nach anderen Möglichkeiten sucht, sie zum Nachgeben zu zwingen. Dadurch gewinnen Sie wertvolle Informationen für die Planung Ihres nächsten Schrittes. Werkzeug Nummer 6. Fordern Sie direkte und klare Aussagen. Immer, wenn Sie keine klare, direkte Antwort bekommen, fragen Sie nach. Tun Sie das nicht auf feindselige oder bedrohliche Weise, sondern bestehen Sie auf respektvoller Weise darauf, dass das Thema, welches Sie angeschnitten haben, wichtig ist und sofort geklärt werden muss. In der Geschichte von Don und Elle glaubte Don, er würde es schon noch erfahren, wenn an den Gerüchten, dass ein neuer Mitarbeiter in die Firma käme, der seinen Job gefährden könnte, etwas Wahres dran war. Aber Don hatte seine Sorge nie klar geäußert und er hat auch nie darauf bestanden, von Elle eine direkte Antwort zu bekommen. Wenn er Elle zum Beispiel direkt gefragt hätte, ob ein neuer eingestellt werden würde, hätte es für Don ein Warnsignal sein müssen, wenn die Antwort weder Ja noch Nein gewesen wäre. Denn das hätte gezeigt, dass Elle das Thema vermeiden wollte. Die meisten direkten und vernünftigen Fragen können einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wenn Sie mehr als das, weniger als das oder etwas völlig anderes zu hören bekommen, können Sie zumindest in gewissem Maße davon ausgehen, dass jemand versucht, Sie zu manipulieren. Werkzeug Nummer 7. Wenn Sie mit aggressivem Verhalten konfrontiert werden, achten Sie darauf, dass die Last der Verantwortung beim Verursacher bleibt. Wenn Sie einen Angreifer mit seinem unangemessenen Verhalten konfrontieren, konzentrieren Sie sich auf den Schaden, den er angerichtet hat. Egal, welche Taktiken er einsetzt, um Sie abzulenken. Fragen Sie, was er tun wird, um sein Verhalten zu korrigieren. Lassen Sie es nicht zu, dass er sich um das Thema drückt, egal wie sehr er auch versucht, Sie abzulenken. Akzeptieren Sie nicht seinen Versuch, die Schuld oder die Verantwortung auf jemand anderen abzuschieben. Wenn er nicht direkt auf das eigentliche Thema reagiert, zögern Sie nicht, es wieder anzusprechen. Das muss ohne unterschwellige Beschuldigungen, Feindseligkeit und Provokation geschehen. Konzentrieren Sie sich lediglich auf das Verhalten, um das es geht. So hätte Jean James zum Beispiel direkt damit konfrontieren können, dass er die Familie vernachlässigt. Sie hätte zum Beispiel sagen können, James, ich möchte, dass du mir sagst, was du zu tun bereit bist, um einen Ausgleich zwischen deinem Engagement für deine Karriere und deinem Engagement für deine Familie zu schaffen. Wenn James das Thema hätte vermeiden oder eine seiner Lieblingstaktiken anwenden wollen, hätte sie ihn wieder auf das eigentliche Thema führen und sich darauf konzentrieren können, von ihm ein Zugeständnis abzuverlangen, dass er die Situation zu verbessern gedenke. Das waren die ersten 7 Werkzeuge, wie man sich gut positioniert, wie man an Stärke gewinnt und wie man sich halt gegenüber so einem Kaktus, so einer aggressiven oder versteckt aggressiven Persönlichkeit zu Wehr setzt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die 7 weiteren Werkzeuge an, Nummer 8 bis Nummer 14.